Und wir können uns nur noch in so einem Podcast-Ton unterhalten und verabschieden das so. Ja. Caro, ich wünsch dir eine gute Woche und viel Erfolg mit deinen
Ich habe das aber schon gemerkt, so mit Freunden, wenn wir so zu dritt waren, habe ich so gesagt, was hast du denn?
Wie geil. Caro, herzlich willkommen zu Commit mich. Der Projekt-Podcast. Wir haben einen Namen gefunden.
Nico, wir haben einen Namen. Mega geil. Ja, ich freue mich.
Das war schon nicht ganz so einfach. Ne? Also man ist ja damit sich selbst schon sehr, sehr kritisch, oder?
Ist so, ja. Ja, besonders, ne, also wenn man gerne kreativ ist und dann auch noch jetzt in meinem Fall, ich bin beruflich kreativ, dann setzt man sich noch mehr unter Druck, wo wir wieder bei den typischen Themen sind, die wir hier behandeln möchten. Perfektionismus, wie fange ich an, Angst vorm weißen Blatt, was denken die anderen, all diese Dinge, die wir hier in unserem Podcast auf jeden Fall aufgreifen möchten. Ja, das war auch wieder schön verbunden mit unserer Anfangsphase. Logo, Name, Icon und so weiter. Ne? Start eines Projekts.
Wobei, beim Logo bin ich dir ja noch ein Bild schuldig, ne? Also wir wollen uns ja beide abbilden und ich muss noch Fotos machen. Du hast einige direkt richtig gut geschickt und ich muss, ich hänge da ein bisschen hinterher. Aber kein Problem, ich arbeite dran. Müssen wir unseren Namen erklären?
Ich traue jetzt unserer Hörerschaft einiges zu. Trotz allem kann man da mal was zu sagen.
Komm mit mich, der Projektpodcast. Commit mit K geschrieben. Wie mitkommen. Eigentlich meinen wir ja Commitment. Ein Commitment ist eine
Verbindlichkeit, sich verbindlich machen.
Verbindlich machen finde ich eigentlich super. Und das ist ja eigentlich auch der Kern unseres Podcasts. Denn genau. Was tun wir hier? Ja, wir reden über unsere Projekte, darüber, wie wir unsere Projekte realisieren. Und wir wollen uns ja, zumindest wir beide, wollen uns verbindlich machen mit unserem Projekt. Indem wir uns einfach erzählen, was wir gerade tun, wie wir das tun, womit wir strugglen und was wir bis zur nächsten Folge erledigt haben wollen. Das ist ja die Grundidee.
So ist das.
Das ist Committen und deswegen, glaube ich, passt der Name ganz gut.
Und dieser
gut.
kleine Wortwitz ist natürlich auch gedacht, dieses Komm mit uns, dass wir einfach ein Team sein wollen, dass wir als digitale Gruppe zusammen uns durch schwierige Projekte vielleicht unterstützen. Und ja, dass wir nicht alleine sind, dass viele Menschen mit diesen Problemen strugglen. Und hey, lass uns irgendwie gesund und glücklich zusammen produktiv sein.
Ja, commit mich der Projekt-Podcast. Komm einfach mit. Komm genau. mit uns.
Sei dabei. Genau. Ja, Nico.
Caro. Die erste Folge ist ja im Kasten. Das ist jetzt mittlerweile schon unsere zweite Folge.
Boah, wir sind und mega erfahren auf jeden Fall schon.
Ja, jetzt spielt die Erfahrung schon mit. Die Unruhe, die Nervosität ist ein bisschen weg, würde ich sagen. Also es fühlt sich alles schon so ein bisschen routinierter an.
Ja, vielleicht. Ist das bei dir so? Ich muss sagen, jetzt die ersten 5 Minuten, also jetzt sind wir bei Minute 4, geht mein Puls schon noch ganz gut, aber ich glaube, ich groove mich langsam ein und ich glaube, bei mir wächst dann auch immer der Perfektionismus, je mehr ich Dinge denke, besser können zu müssen. Ja, verrückterweise.
Ja. Aber es wird. Ja, wir haben ja nach unserer ersten Aufnahme sind wir ja hergegangen und haben diese Aufnahme, nachdem du sie da wirklich wunderbar geschnitten hast, haben wir die ja unseren Freunden und Bekannten gezeigt und wir haben zumindest auf LinkedIn schon mal erwähnt, dass wir einen Podcast machen. Und wir haben verdammt gutes Feedback bekommen, ne?
Ja, unglaublich. Also, danke, Leute. Also wirklich. Ich find's krass.
Ja, und an der Stelle geht auf jeden Fall auch ein richtig fettes Danke raus an Fabian Schütze vom Podcast Prozess gedacht, der mich einfach noch am selben Tag angerufen hat und dem ich da erstmal 2 Stunden lang mit Fragen löchern durfte, der einfach viel, viel mehr Erfahrung hat, was Podcasts angeht, was die Veröffentlichung von Podcasts angeht, die Analyse und so weiter. Und das hat uns schon sehr weitergeholfen. Vor allen Dingen, er hat Mut gemacht. Und das ist das Entscheidende, glaube ich. Ne? Also so den Mut zu haben, sich da einfach ins kalte Wasser zu stürzen. Deswegen ein fettes Danke an Fabian Schütze.
Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite. Echt super hilfreich. Aber Nico, erzähl mal, wie war denn deine Woche? Was hast du so gestartet? Erzähl mal aus dem Nähkästchen.
Ja, meine Woche war tatsächlich etwas schwierig, würde ich sagen. Wobei sie ganz, ganz gut gestartet ist. Also wir hatten uns ja auch in der letzten Woche da auf unsere Projekte committed. Bei mir ist es ja der Bau eines Sattelschranks. Und ich hatte ja bis heute da den Plan, dafür eine technische Zeichnung zu machen. Das habe ich soweit auch geschafft. Das habe ich mir glücklicherweise ziemlich weit an den Anfang der Woche gelegt.
Ah ja, cool.
Aber ich bin dann, glaube ich, gestern war so mit der schwierigste Tag, wo unglaublich viele Dinge, unglaublich viele Themen so ein bisschen auf mich eingeprasselt sind. Okay. Ne, also das sind dann auf der einen Seite Arbeitsthemen, wo es einfach gerade sehr, sehr viel zu tun gibt, aber auch privat und was Kinder angeht, da müssen Dinge organisiert werden. Ums Haus mussten Handwerker organisiert werden. Also es ist gerade einfach, gestern hatte ich tatsächlich so einen Tag, da ging es mir einfach nicht so gut. Hatte ich das Gefühl, kurz vor einem Burnout zu stehen.
Mhm. Und was sind das dann für Gedankengänge, die dich dann planen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus Überforderung und ja grundsätzlich einfach, glaube ich, der Gedanke, den Dingen nicht gerecht zu werden. Mhm. Da natürlich auch Themen dabei sind, die dann alle irgendwie immer super dringend sind, also sehr schnell erledigt werden müssen, wo Entscheidungen her müssen, dann ist doch der Gedanke da, dass man es einfach von der Menge her nicht bewältigt und vielleicht auch von der Qualität her nicht bewältigen kann.
Das klingt auch nach einer Riesensumme, ja, To-Dos und Verantwortlichkeiten. Und bist du denn schon mal an so einem Punkt gewesen, dass du gesagt hast, boah, krass, irgendwie, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr?
Ja. Ich hatte 2019 schon mal so eine Situation, da war das dann ja ein ausgewachsener Burnout, in den ich da reingelaufen
Krass.
Bin und die Situation, in der ich mich jetzt oder zumindest gestern befunden habe, die hat sich zumindest von den Grundzügen ähnlich angefühlt. Hm. Ja, wie gesagt, 2019 hatte ich so meinen ersten Burnout und da muss ich sagen, ich habe das einfach nicht gemerkt, wie man da reingeht. Ja, das ist gut, man kennt es nicht vorher. Ich habe einfach nur gemerkt, okay, da steigt einfach der Druck, die Überforderung in vielen Bereichen steigt, aber man selber realisiert ja gar nicht, dass
was
man
da
jetzt
passiert.
Irgendwie, also man, keiner kommt auf einen zu und sagt, hey, guck mal, du hast jetzt einen Burnout oder so. Vielleicht, weil man auch natürlich nicht offen unbedingt direkt darüber redet. Gerade so beim ersten. Man kann das ja auch vielleicht nicht unbedingt einordnen. Man spürt einfach nur, dass so schon Alltäglichkeiten immer schwerer sind zu bewältigen. Bis tatsächlich gar nichts mehr ging. Ne? Also bis man einfach nur noch das Bedürfnis hatte, im Bett zu liegen.
Und wenn du jetzt sagst, dieser Schritt von dem ersten Mal, wo du gedacht hast, oha, irgendwie geht es mir gerade nicht gut, bis zu diesem Punkt, wo du nur noch im Bett liegen wolltest. Was für ein Zeitrahmen war das?
Oh, gute Frage. Ich würde sagen, das waren vielleicht maximal 2 Monate.
Ach krass.
Also der Moment, wo das anfing, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, das war im Frühjahr 2019 etwa. Da war es tatsächlich so, dass ich, ja, dass erstmal so diese Überforderung kam und dann vor allen Dingen auch eine Unlust zu arbeiten. Und das kannte ich vorher so gar nicht. Also ich bin ja selbstständig und mir hat Arbeit immer Spaß gemacht und ich hatte keine Angst vor Montagen und ich habe auch nicht den Freitag herbeigesehnt oder so, ne? Aber plötzlich war das da, das Gefühl. Also dass ich mir dachte, oh cool, endlich Wochenende, endlich Ruhe und ich kann einfach mal kann irgendwie abschalten. Und halt eben auch ne, diese Angst vor dem Montag, also dieses, oh Gott, nee, ich hab gar keinen Bock jetzt auf wieder anzufangen, wieder zu telefonieren, ich bin ja Programmierer, wieder zu programmieren, Projekte zu starten. Und ich hatte einfach so dieses Gefühl, diese ganzen Projekte überwältigen mich da irgendwie und ich schaffe die einfach nicht mehr. Ja, aber um auf deine Frage zurückzugehen, es waren etwa 2 Monate, wo sich das dann so immer weiter gesteigert hat, bis tatsächlich zu dem Punkt, wo ich mir dachte, nee, ich will einfach nicht mehr. Also ich habe jetzt auch mitten in der Woche einfach keine Lust mehr und ich möchte eigentlich gar nicht aufstehen und möchte einfach gar nicht weitermachen.
Krass, ja, du hast eben so, ja, du hast das Wort, ich hatte keinen Bock genutzt und ich denke, das macht man gerne mal, dass man das so ein bisschen runterspielt, so als hätte man keine Lust. Und ich glaube, viel wichtiger ist zu sagen, du konntest nicht mehr. Dein Körper und dein Geist war einfach wirklich an dem Punkt, wo alles auf Alarm war und gesagt hat, hey, stopp, ich bin durch, es geht nicht mehr. Und wo man einfach merkt, hey, ich war immer ein Macher, ich bin ein aktiver Typ, ich habe so viel erreicht im Leben. Und ja, dann ist einfach die Grenze erreicht, wo dein Körper und deine Seele sagen, puh, hey, so nicht, ne? Ich bin hier auch noch hier, ich klopf mal an. Und diese Signale, ich finde es so spannend, weil du gesagt hast, es war so innerhalb von 2 Monaten. Ich bin mir relativ sicher, dass du wahrscheinlich schon vorher Signale immer wieder übergangen bist, Körpersignale. Kannst du da was mit anfangen?
Also jetzt im Nachgang weiß ich, dass es so ist. Aber ich glaube, in dem Moment merkt man das nicht. Also ich meine, mein erster Burnout ist jetzt 5 Jahre her. Ja, also ich merke, wenn ich an meine Belastungsgrenze komme, ich merke, dass sich da mein Körper wehrt. Ja, ich bekomme dann zum Beispiel Kopfschmerzen oder mein Körper ist erschöpft und der ist dann teilweise schon so sehr früh am Tag erschöpft. Also teilweise schon am späten Vormittag. Zeitraum merke ich halt einfach, dass ich unglaublich müde werde und mich am liebsten schlafen legen möchte. Und das sind so Signale, da ist man dann natürlich heute sensibel für. Das ist auch übrigens das, was mir so gestern dann bewusst geworden ist, also dass ich gemerkt habe, ich bin unglaublich müde, ich kann mich gar nicht konzentrieren und ich kriege auch irgendwie so Kopfschmerzen und so. Dennoch finde ich es immer noch schwierig heutzutage, diese Signale, ich will nicht sagen ernst nehmen, also ernst nimmt man das schon, das ist einem schon bewusst, aber man übergeht sie trotzdem, also zumindest ich gehe dann trotzdem einfach so drüber und denke mir, ey, mein Gott, okay, ich muss aber ja trotzdem gewisse Dinge heute noch tun. Also was mir auch auffällt, ist, dass man, das ist mir auch 2019 in einem Burnout passiert, man vernachlässigt unglaublich schnell seine Basics. Ja, also das sind eben dann so Dinge, dass der Schlaf vernachlässigt wird. Das nächste ist meistens die Ernährung und die Bewegung. Mhm. Also so diese ganzen Grundbedürfnisse, irgendwie nur Junkfood essen oder sich von Chips ernähren und ja, Bewegung, also Laufen oder irgendwie schwimmen gehen oder so, das findet dann fast gar nicht mehr statt. Und das führt dann zu so einem Teufelskreis,
wo es dann immer schwieriger wird. Voll, ja.
Ja, genau. Und da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz, um noch so ein cooles Sprichwort zu nutzen. Also wenn du schlecht schläfst, geht's dir einfach schlecht und du bist depressiver. Und wenn du depressiver bist, dann kriegst du aber auch die anderen Basics noch schlechter geschafft.
Die Therapien, die basieren ja auch darauf, dass du erstmal wieder gesunde Bewegung startest, dein Serotoninspiegel muss wieder in Gang kommen, dass du einfach wieder auch körperlich auf der Basis bist, dass du auch ein gesundes Leben führst und dann ist auch deine Psyche wieder gesünder. Es geht ja nicht nur um eine Verhaltenstherapie, sondern auch wirklich um Therapiesport, um Entspannungstechniken und so. Also,
ach, du bist Profi in dem Bereich.
Aber hallo,
ich genau. Profi. Ja, aber du hast ja im Grunde genau das Gleiche erlebt, ne? Also das kennen wir beide ja auch schon aus unseren Vorgesprächen. Also du hast mir auch von deinem Burnout erzählt. Wie hast du das denn wahrgenommen?
Ich sag mal so, bei mir, ich war schon immer so ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Also ich kenne immer beide Spektren sehr ausgeprägt. Also ich war schon immer mega happy, aber auch immer ziemlich weltschmerzig unterwegs, sag ich mal. So als Teenie hatte ich so zum ersten Mal so eine leicht depressive Phase, würde ich so rückblickend sagen. Und habe da immer so gedacht, okay, gut, du bist halt so, ne? Das ist auch jetzt nicht schlimm, du hast halt so deine Phasen, das ist normal. Aber dann kam ich 2008, würde ich jetzt sagen, hatte ich ja in der letzten Folge auch erzählt, dass ich da so meine Krise hatte durch den Beruf, dass mir die Sinnhaftigkeit gefehlt hat. Und ja, und dann habe ich zum ersten Mal so richtig depressives Tief gehabt in meinem Erwachsenenleben. Dann habe ich halt im Beruf geändert, was ich ändern konnte. Ich habe dann mit 30, also 2012, die Ausbildung zur Logopädie gemacht und dachte, das wäre jetzt so für mich die heilbringende Wendung. Das Problem war halt, das war eine Vollzeitausbildung, ziemlich viel Lernstoff und sehr viel Präsenz nötig und hat super viel Spaß gemacht. Ich war Feuer und Flamme, aber ich musste parallel halt noch arbeiten, weil das war halt eine schweineteure Ausbildung. Man musste 32.000 Euro zahlen.
Ja, du musstest arbeiten, um das überhaupt zu stemmen.
Ja, und um mich halt ja auch zu ernähren. Ich war bis 5 meistens in der Schule und dann habe ich am Wochenende gearbeitet und abends noch gearbeitet und hab da gefreelanced beim Stadtanzeiger. Das war einfach viel. Also ich habe das damals halt nicht so ernst genommen, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Und kam dann aber relativ schnell von diesem, ich sag jetzt leicht melancholischen, was ich immer so mit mir getragen habe und auch dieses Gefühl von, ich muss nur was ändern, dann geht's mir besser. Das hat man ja ganz lange, dass man denkt, ach, das liegt jetzt nur an dem falschen Job. Das hat man ja schnell den Gedanken, ich muss nur diesen Hebel verändern und dann geht's mir gut. Und dann ist man da voll drin und vergisst irgendwie, ja, Moment mal, vielleicht ist es ja ein systemisches Problem. Vielleicht sollte ich doch auch mal meinen Körper ein bisschen wahrnehmen. Und genau, und das war natürlich nicht so schlau, dass ich dann so richtig reingegangen bin in diese krasse Erschöpfung. Dann ging es so weit, dass ich wirklich 2014 so down war, dass ich auch gar nicht mehr funktioniert habe. Dass ich wirklich immer bei kleinsten Sachen in Tränen ausgebrochen bin und mich nicht mehr konzentrieren konnte. Und all diese Sachen, über die man auch wenig redet. Und das ist Quatsch, das geht so vielen Menschen so. Also ich habe mal gehört, dass jeder zweite Mensch mal eine depressive Phase kommt im Leben. Ja,
hattest du denn, dass du so gar keinen Bock auf soziale Kontakte hattest? Oh, voll. Also so ging es mir, das hatte ich massiv, ja.
Ganz, ganz lange hatte ich das. Das ist ganz schlimm und das denkt man bei mir gar nicht so, weil ich halt auch so, hier komme ich und ich quatsch mit jedem und macht mir auch Spaß, ist Teil von mir. Und das war da in der Zeit super schwierig, weil meine Nichte wurde da geboren und ich bin super gerne zu meiner Schwester gegangen, Baby gucken und mit der Kleinen spielen. Und ich hatte aber immer so ein Überforderungsgefühl, wenn ich dann in einem sozialen Kontext war, selbst wenn es meine engsten Leute waren. Und am liebsten hätte ich mich eingeigelt, aber da war dann auch wieder der Glaubenssatz, wie du kannst ja nicht deine sozialen Kontakte vernachlässigen, die tun dir doch gut. Und das Nein sagen, das ist halt auch ein Hauptding, glaube ich, bei Menschen, die in Erschöpfungsdepressionen reingleiten, dass sie nicht Nein sagen können, auch wenn das so wichtig wäre. Weil du kannst ja nur geben oder funktionieren, wenn du irgendwie auf dich selbst achtest und für dich Grenzen setzt.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum man den Burnout so lange hinauszögert und gar nicht so merkt, wie man da hineinrutscht. Vor allen Dingen auch, weil man das irgendwie überspielt. Also man neigt ja dann dazu, trotzdem zu funktionieren. Ja. Also anstatt einfach auf seinen Körper zu hören und radikal Dinge zu cutten, kommt man dann in so eine Situation, und so ging es mir, dass man erst recht darüber nachdenkt, okay, ich muss noch schneller arbeiten, um die Dinge noch mehr zu schaffen, weil sie gerade noch mehr liegen bleiben und so weiter. Und das ist dann so ein System, was dann letztendlich haust du immer noch mehr Brennstoff in den Burnout rein und er wird immer schlimmer, ja.
Ich finde das auch so spannend, weil wir da, glaube ich, recht ähnlich ticken, weil wir beide sehr extrovertierte Menschen sind, die gerne in Kontakt gehen, die ja auch viel daraus ziehen. Und ich glaube, dass man das bei uns beiden gar nicht denken würde, weil selbst in meinem Burnout war ich eher so, ich lächel noch, und weil das so zum einen meine Art ist, aber auch zum anderen mein Instrument. So habe ich mich jahrelang irgendwie über Wasser gehalten. Das ist so verrückt, dann wieder sich auch mal zu erlauben. Also mir hatte dann meine Ärztin gesagt, sie müssen sich erlauben, krank zu sein, sonst funktioniert das nicht. Sie müssen es behandeln wie einen gebrochenen Arm. Ihre Seele gibt ihnen hier alle Alarmsignale. Wenn sie das nicht ernst nehmen, dann werden sie da einfach nicht leicht rauskommen. Und es war bei mir in der Tat so.
Das ist dann einfach dieses Thema, dass man sich überhaupt selbst erstmal eingesteht, dass man ein Problem hat. Oder worum ging es?
Ja, bei mir war aber auch so ein bisschen das Absurde. Ich hatte so viel körperliche Sachen. Ich hatte zitternde Hände, ich hatte restless legs, ich hatte Herzrasen, ich hatte mir so eine Liste gemacht, damit ich das beim Arzt alles runterrattern kann, weil ich irgendwie alles vergessen habe. Und dann steht der Arzt vor mir und sagt so, also, Sie sind eine junge, blonde Frau. Also blond hat er nicht gesagt, aber das fehlte nur noch. Sie sind eine junge Frau. Sie sind gesund. Jetzt steigern Sie sich da mal nicht rein. Und ich dachte mir so, willst du mich veräppeln? Ich habe dir gerade gesagt, mir geht's scheiße. Ich suche hier gerade nach Hilfe. Aber das war, das gipfelte dann darin, ein paar Jahre später, dass mir eine andere Kollegin sagte, naja, wenn es ein Burnout ist, dann kann man ja eh nichts machen. Und da dachte ich auch so, okay, danke, dann springe ich jetzt aus dem Fenster oder was? Das war so, danke für die Hilfe. Und da muss man echt aufpassen, an wen man gerät, weil ich habe keine...
War das ein Hausarzt?
Das war ein Hausarzt, ja. Im besten Falle hast du ja noch nicht viel Erfahrung in dem Bereich und suchst dir dann ja meistens bei deinem Hausarzt Hilfe. Und da habe ich echt so viele Ärzte durchgenommen, bis ich jemanden gefunden habe, die mich ernst genommen hat. Und die hat dann zum ersten Mal erkannt, sie sind so eine Person, sie sind eine Kämpferin. Sie müssen immer weitermachen, kann das sein? Und sie müssen mal lernen, in die Opferrolle zu kommen. Und das fand ich mega. Das hat mich dann zum Grübeln gebracht. Und ja.
Und gab es irgendwo so einen Moment, wo es so irgendwie bei dir Klick gemacht hat? Also du erzählst das ja gerade so, dass dir gesagt wurde von deiner Ärztin, du musst erstmal in diese Opferrolle kommen. Also du musst begreifen, dass du ein Problem hast und darfst jetzt nicht mehr irgendwie versuchen, das durch riesigen Kampf zu überspielen. Aber offenbar war das ein Prozess über Monate oder sogar Jahre.
Über Jahre. Es war also rückblickend habe ich 8 Jahre lang mit diesem Burnout gekämpft. Ich habe sehr lange gebraucht und auch viele, viele Male musste ich das lesen, musste ich das hören, musste ich mit Freunden und Bekannten sprechen, um das wirklich anzunehmen. Also ich bin halt so aufgewachsen, da ging es um Weitermachen, um nicht zu jammern, da gab es keine Schwäche. Und daher bin ich immer in diesem Punkt gewesen, jetzt reiß dich doch einfach zusammen, Indiana weint nicht. Und bis ich mir diese alten Glaubenssätze, die so fest verankert waren, irgendwie zugestehen konnte, das hat gedauert. Also ich war dann auch 2018, war ich in der Tagesklinik. Das war alles für die Katz, weil das auch wieder so alte Muster waren. So von wegen, jetzt müssen sie hier wieder funktionieren, um gesund zu werden. Sie müssen um 9 Uhr morgens hier bei uns in der Gruppentherapie teilnehmen. Und ich so, wollt ihr mich verarschen? Ich schreie hier um Hilfe und ich liege am Boden, kann nicht mehr. Wie soll ich denn jetzt noch pünktlich sein? Und so. Da ich war so, oh nee, das war nichts für mich. Aber ich bin dann, es klingt jetzt so ein bisschen esoterisch. Ich bin überhaupt nicht esoterisch. Aber ich bin dann mit einer neuen Freundin aus dieser Tagesklinik nach Bali in ein Meditationsresort. Wenn ich gereist bin, dann hatte ich immer den Anspruch, ich lerne was über die Leute, über die Kultur, ich sehe mir alles an. Und da musste ich mich zum ersten Mal so disziplinieren und sagen, ich sitze hier unter den Palmen und entspanne mich. Das war so schwer. Das war eine riesen Herausforderung.
Das war eine Herausforderung, einfach so radikal zu cutten. Deinen normalen Alltag einfach rauszucutten, oder?
Der Alltag war eh schon gecuttet. Also ich bin wirklich 2017 dann krankgeschrieben worden. Und das hat dann auch ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich dann wieder arbeitsfähig war. Aber der Cut für mich war raus aus der Aktivität. Und das war krass schwer. Weil selbst, also ich bin jemand, ich langweile mich unheimlich schnell und ich werde ganz wibbelig und kribbelig, wenn ich nichts mache. Und dann da auf diesem wunderschönen Bali zu sein, zu denken, boah, was könntest du dir hier alles angucken? Du könntest Wanderungen machen und dies und das. Und das konnte ich aber nicht mehr. Bei mir ging das so weit, wir hatten damals noch unsere Hündin. Ich konnte nicht mehr mit ihr zum Park gehen. Ich war wie so eine alte Oma. Ich musste alle 400 Meter mich hinsetzen und meine Hündin hat mich schon mal angeguckt, so, was ist mit dir los? Jetzt komm mal, wir sind doch sonst mal schneller beim Park. Der Körper hat gesagt, es geht nicht weiter. Und man konnte mir das nicht glauben. Mein Umfeld war total irritiert.
Das ging mir genauso. Und man merkt erstmal, dass plötzlich so Dinge, die eigentlich einfach waren, gar nicht mehr gehen. Also man ist erstmal von sich selbst so geschockt fast schon, was da mit einem los ist. Mir ging es ähnlich. Ich bin jetzt nicht nach Bali gegangen, aber ich habe auch radikal gecuttet 2019. Ja. Die Erkenntnis kam dann irgendwann im Sommer, also im Frühjahr rum, merkte ich, dass das losging langsam. Und im Sommer merkte ich dann, dass das ja ganz offenbar ein Burnout ist, mit dem ich hier zu kämpfen habe. Und dann hatte ich zum Glück viele, viele Freunde, die mir da geholfen haben, die mit mir gesprochen haben. Schön. Mein Bruder ist auch Psychologe, das hat mir auch ein bisschen geholfen. Er hat mir relativ schnell gesagt, pass mal auf, du musst sofort für Entlastung sorgen und du musst zusehen, dass du deinen Alltag radikal änderst. Und das war letztendlich dann auch der entscheidende Impuls bei mir. Ich habe von heute auf morgen tatsächlich aufgehört zu arbeiten, was auch sehr, sehr schwierig ist, weil, wie du es auch eben schon formuliert hast, ich habe so tief sitzende Glaubenssätze in mir, die ich auch seit meiner Kindheit in mir trage, dass du eben Leistung bringen musst, um überhaupt was zu sein. Ja, also um erfolgreich zu sein, um es zu irgendwas zu bringen im Leben und so weiter, dass da halt immer Arbeit für nötig ist. Und das zu realisieren und das letztendlich von heute auf morgen einfach sein zu lassen, ja, war letztendlich der Schlüssel, aber der Weg dahin ist schwer.
Das ist wirklich super schwer. Da gibt's ja auch so richtige psychologische Programme für, dass du wirklich diese Glaubenssätze immer wieder neu bespulst mit neuen Sätzen und mit, dass du wirklich Affirmationen dir jeden Tag irgendwie vorspulst, um da rauszukommen. Und das ist, glaube ich, mit das Härteste, weil die so subtil teilweise sind und so
im Hintergrund arbeiten. Sie sind total subtil und sie sind manchmal auch wirklich so banal, dass man sie gar nicht realisiert. Ja. Also was ich gelernt habe, ist, dass man sich wirklich hinsetzt und versucht, diese Glaubenssätze einfach aufzuschreiben in dem Moment, wo sie einem begegnen. Also das können so Dinge sein, dass wir, wenn man sich irgendwo hinsetzt, sich dabei erwischt, oh mein Gott, jetzt gerade bin ich gar nicht produktiv. Ich mache ja gar nichts. Und dass man sich das einfach mal aufschreibt und, wie du schon sagst, über eine Affirmation das einfach umdreht, also was Positives formuliert dazu. Also diesen negativen Glaubenssatz zum Beispiel ersetzt mit, ich gönne meinem Körper die Erholung, die er jetzt gerade braucht. Also könnte jetzt Beispiel sowas sein. Aber erzähl noch mal kurz von, was mich noch mal interessieren würde, zu deinem Bali-Retreat. Also ihr habt dort meditiert dann offenbar jeden Tag.
Ja, du hast halt so ein Paket gebucht und du durftest im Grunde jeden Tag bei der Meditation mitmachen. Ich habe das tatsächlich gar nicht gemacht. Es gab auch jeden Tag Yoga und du durftest jeden Tag massiert werden, was ich halt sehr nice fand. Oh. Ich war so verspannt, das war unglaublich. Und ich habe halt bei dem Yoga mitgemacht und bei der Massage offensichtlich. Und dann gab es noch, was ich richtig cool fand, das waren so Mini-Meditationen und die hat einem so eine Schulung geboten für diese Mini-Meditation, die du in deinen Alltag einbaust. Sie hat gesagt, das ist wie so ein Rucksack, den du absetzt, immer wieder am Tag. Und du setzt dich hin und machst einen Bodyscan. Du gehst ins reine Wahrnehmen und alle Sinne werden quasi gescannt. Und das fand ich super krass. Das war eine richtige Erleuchtung für mich, weil ich nie so in die Meditation reingekommen bin, auch wenn ich mich da vorher schon mit auseinandergesetzt habe und so. Genau, und also das waren halt so kleine Mini-Meditationen, die man über den Tag verteilt, wo du dich selber wirklich rausziehst aus deinem Gedankenstrudeln, dass du wirklich im Körper bist.
Und ja, wie lange geht so eine Mini-Meditation?
Es sind 2 Minuten, also oder eine Minute. Mhm. Das geht wirklich so, dass du kurz atmest, kurz innehältst, bis zu 10 Minuten. Na klar, das ist dann ja eine reguläre Meditation, aber es war so hilfreich, dass du wirklich, egal wann du es nötig hast, am Anfang musstest du dich noch so ein bisschen daran erinnern, so 15 Mal am Tag so kurz innehältst. Und das fand ich richtig cool. Das hat mir echt geholfen.
Das machst du dann einfach in der Situation, in der du gerade bist? Oder setzt du dich irgendwo hin oder gehst in irgendeinen Raum? Wie muss man sich das vorstellen?
Tatsächlich habe ich das dann auch im Job manchmal beim Kaffeemachen gemacht. Im Grunde ist es auch so eine Achtsamkeitsübung, aber tiefer verwurzelt mit dir selbst, mit deinem Körper. Das ist ja auch erwiesen, dass Meditation einfach das Nervensystem runterschrauben und dich aus dieser Flucht aufgeregten Adrenalin-Ausstoß-Situation rausholen. Und das fand ich halt wirklich spürbar. Hey, dein Körper, der ist dein Tool, das ist dein Instrument. Wenn dein Tool irgendwie wegbricht, dann kannst du auch sonst gar nichts mehr machen. Und wie das Auto seine Wartung braucht, braucht dein Körper seine Wartung. Sonst ist die Fahrt zu Ende so. Das fand ich echt spannend.
Ja, du hast das vorhin in dem Vorgespräch so treffend gesagt und da musste ich noch ein paar Minuten drüber nachdenken. Du hast mir gesagt, Nico, du hast mir erzählt, dass du so müde bist im Tag. Da hast du genau dieses Beispiel von dem Auto gebracht, was sein Benzin braucht, sein Kraftstoff braucht, um voranzukommen. Und tatsächlich, es ist einfach so. Es ist einfach so und es ist einfach, machst du da heute irgendwas? Also wenn du irgendwie müde wirst oder so, änderst du dann sofort irgendwas in deinem Tag?
Ja,
oder?
Es ist im Moment eine eher außergewöhnliche Situation, weil meine Kinder ja noch recht klein sind und langsam das Schlafthema erst besser wird. Daher war ich teilweise an so einem Schlafmangelpunkt, dass ich wirklich gar nicht mehr anders konnte. Also zum Beispiel habe ich die letzten fast 2 Jahre, meine Kleine wird im August 2, dann doch schon oft einfach dafür genutzt, dass ich mit ihr Mittagsschlaf gemacht habe. Und dann auch, wenn die Wohnung aussieht wie Hulle und selbst in der Zeit, als ich noch nicht gearbeitet habe, jetzt war das ja trotzdem immer irgendwas, was es zu tun gibt. Und dann versuche ich schon, meinen Perfektionismus runterzuschrauben und zu sagen, okay, komm, das ist jetzt einfach nicht möglich. Du hast nur 2-3 Stunden geschlafen, du musst deinem Körper jetzt Ruhe geben. Und dann schlafe ich jetzt einfach 2 Stunden mit ihr am helllichten Tag. So. Und da ist es, finde ich, wenn das dann an so einem akuten Punkt ist, dann erlaubt man sich das eher, wenn das so begründbar ist, als wenn man ja vermeintlich einfach nur durch die Arbeit müde ist. Es ist ja bescheuert, ne? Man ist ja genauso am Ende und am Limit.
Ja gut, klar, jetzt sind wir beide in relativ glücklichen Situationen. Also wir können uns fallen lassen, wir haben Partner, wir haben Familien, die uns da irgendwie auffangen. Was würde man denn jemandem raten, der das nicht hat? Wie sollte denn jemand mit einer Situation umgehen, wo er das erste Mal merkt, hey, ich glaube, ich bin überlastet. Hast du da so eine Art Patentrezept oder was würdest du einer Person raten?
Also ich finde es immer schwierig, Ratschläge zu geben, die so weitreichend sind. Aber wir können natürlich mal brainstormen und überlegen, was wir vielleicht tun würden. Weil das ist ja so individuell. Und was mir gut tut, tut vielleicht jemand anders gar nicht gut. Aber ich finde das Erste, was wirklich, wirklich wichtig ist, sich in professionelle Hände zu begeben. Es gibt einfach ganz viele Gründe dafür, warum man an diesen Punkt kommt. Und mir haben Therapien sehr die Augen geöffnet, warum ich mit mir nicht liebevoller umgehen kann. Und ich finde, dass eine Psychoanalyse oder halt auch eine Verhaltenstherapie kann einem da sehr weiterhelfen, zumindest erstmal so ein bisschen aufzudröseln, was ist da gerade das Problem. Ich würde immer schauen, wer kann mir da irgendwie Tipps geben. Was halt zum Beispiel damals diese eine Ärztin, die ich dann gefunden habe, die war super toll, die hat auch erstmal meinen Körper behandelt. Die hat dann gesagt, hey, wir pimpen jetzt deinen Körper mit Spurenelementen, weil mein Vitamin D, mein Magnesium, alles war im Eimer. Und jetzt, wo ich manchmal auch so denke, oh, musst du nochmal checken lassen, das war ja irgendwie damals so schlecht. Das war wirklich verknüpft mit dieser Depression, weil ich jetzt nie wieder Probleme damit hatte.
Aber du meinst verknüpft in dem Sinne, dass das eine das andere bedingt hat. Also genau. Weil dein Körper in einem gewissen Ungleichgewicht war es natürlich auch naheliegend, dann in eine Depression zu fallen.
Ja, man, das ist immer so die Frage, was war zuerst die Henne oder das Ei? Ich glaube, dass halt diese psychosomatischen Bereiche in der Medizin, das ist halt super schwer auseinanderzudröseln. Weil jetzt ist die Depression der Grund dafür, dass mein Körper schlapp wird oder kann eine Depression entstehen, weil mein Körper nicht gut aufgestellt ist. Das ist, glaube ich, eine Wechselwirkung. Und daher würde ich von beiden Seiten da rangehen. Wirklich erstmal zum Arzt gehen, aber jemand, dem man sehr vertraut, nicht der direkt abwatscht und sagt, oh, keine Ahnung, das ist nicht mein Bereich. Wenn man das Gefühl hat, jemand spielt das runter, such dir einen neuen Arzt. Fühl dich gehört, fühl dich wahrgenommen und respektiert. Und das fand ich damals sehr, sehr schwierig, weil man sich selber ja schon nicht ernst nimmt. Und da muss man jemanden finden, der sagt, ja, gut, dass du hier bist, du hast ein Problem, wir regeln das, ich schreibe dich erstmal krank. Also selbst meine Psychologin damals meinte zu mir, nee, also wenn sie erstmal krankgeschrieben sind, dann sind sie ja in dieser Opferrolle drin, da kommen sie gar nicht mehr raus. Und anderthalb Jahre später hat sie sich bei mir entschuldigt und gesagt, ja Mist, das wäre genau das Richtige gewesen. Sind ja auch nur Menschen, die können ja auch nur nicht hinter unseren Kopf gucken. Und wir sind ja sehr gut darin zu funktionieren und uns selbst was vorzumachen. Also können wir auch den anderen sehr gut was vormachen, dass ja eigentlich alles in Ordnung ist. Ich ist müsste krass. Nur mal ein bisschen mehr schlafen, so. Witziger Fun Fact, also ich weiß nicht, was dein Bruder dazu sagt, aber Psychologen hassen ja eigentlich diesen Begriff Burnout. Wenn du zu einem Psychologen hingehst und sagst, ich habe einen Burnout, dann sind die erstmal so, okay, ja, Burnout, da gucken wir jetzt.
Ich weiß gar nicht warum, weil das, glaube ich, so ist, glaube ich, nicht einheitlich definiert oder so. Ne?
Genau,
oder
das ist nicht so im Katalog drin, weil es eigentlich eine Depression ist. Es ist halt deklariert als Erschöpfungsdepression mit Fatigue-Syndrom. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen belächelt, weil die Leute das gern mal selbst so als Diagnose sagen. Ich versuche immer dann von einer Erschöpfungsdepression zu sprechen, damit keiner sich irgendwie angegriffen fühlt. Wenn man denkt, ja, mir ist es egal, ich habe mich scheiße gefühlt. So. Ja, Nico, was würdest du denn jemandem raten? Was tat dir denn gut oder tut dir denn gut?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich ganz schnell anderen Leuten anvertraut. Also dass man mit der Familie darüber spricht, dass man Freunden sagt, dass man depressiv verstimmt ist, dass man heulen könnte, was auch immer, oder es gar nicht schafft, aus dem Bett zu kommen. Also das hat mir sehr gut geholfen, also wirklich anderen Leuten davon zu erzählen, weil es einfach auch so ist, dass man sofort unglaublich viel Hilfe erfährt. Ja, also das ist dann die Familie, die dir irgendwelche Arbeit abnimmt. Bei mir waren es meine Eltern, die sich dann viel um meine Kinder auch gekümmert haben, mir da Entlastung geschafft haben. Aber auch Freunde, ne, die dann einfach vorbeigekommen sind, die mich abgelenkt haben, die mich auch einfach gezwungen haben, wieder in so ein gewisses Sozialleben.
Gute Leute.
Das hat schon sehr gut getan. Ja, und natürlich einen radikalen Cut machen, dass man schnell mit den Dingen aufhört, die einen belasten. Ja, also dass man versucht, in der Arbeit, wie du schon sagst, man muss sich krank schreiben lassen, dass man sofort raus aus dem Thema kommt. Ja, und sich auch einfach mit anderen Themen beschäftigt. Ne? Also bei mir, ich bin Programmierer, das heißt, ich sitze vorm Rechner. Ich sitze einfach 8 bis 10 Stunden am Tag, sitze ich vorm Computer. Und das ist per se einfach nicht gesund. Und dann habe ich halt andere Dinge gemacht. Ich bin viel draußen gewesen, bin tauchen gegangen, habe aber auch viel handwerkliche Dinge dann auch gemacht. Und das also so thematisch einfach was ganz was anderes. Und man merkt einfach, hey, der Kopf beschäftigt sich dann wieder mit ganz neuen Themen und das tut einfach gut.
Und das handwerklich? Das ist ja spannend. Das ist ja auch das, was du hier mit in unsere Gruppe reingebracht hast.
Ja, jetzt würde ich sagen, ist das tatsächlich ein glückliches Projekt, was ich reingebracht habe. Letzte Woche habe ich es ja noch damit begründet, dass ich das reinbringen muss, um es überhaupt fertig zu machen. Es ist genau das Projekt, was ich gerade brauche. Das ist ja mein Sattelschrank, den ich da gerade baue. Und ja, ist halt thematisch was ganz anderes. Also ich sitze da nicht vorm Rechner, ich stehe unten im Keller und bastel da mit Holz rum. Also, oder das ist zumindest jetzt der nächste Schritt. Wir haben uns ja committed.
Wie ist der Stand denn da?
Ja, genau. Der Stand ist tatsächlich so, dass ich eine technische Zeichnung erstellt habe. Also ich habe ein 3D-Modell erstellt von dem Schrank, den ich da gerne bauen würde und weiß daher jetzt, was ich an Materialien brauche, welche Maße die haben müssen. Ne? Also jetzt soweit alles zusammen.
Ja, cool. Ja,
dann bin ich eigentlich soweit, Materialien zu kaufen. Das ist es mit meinem Projekt. Caro, du hast ja auch ein Projekt mitgebracht, dein Buchprojekt. Erzähl mal, wo stehst du denn da gerade?
Ja, also erst einmal wirklich, es ist so verrückt, das hat mir echt geholfen, unser Commitment. Ich hätte diese Woche nichts gemacht, weil ich wahrscheinlich gedacht hätte, es ist noch so viel und wo fange ich denn da an? Und weil wir es klar definiert haben, konnte ich mit Lust da dran gehen und sagen, hey, es ist überschaubar. Ich habe gesagt, ich mache ein Bild. Und ich habe ja gesagt, wenn ich ein zweites Bild habe, dann habe ich einen Stil. Und das finde ich gerade voll motivierend. Jetzt wäre der nächste Step halt zu kolorieren. Und dann habe ich 2 kolorierte Bilder. Und dann habe ich echt schon einen großen Schritt geschafft. Das heißt,
du hast jetzt eine Serie und du weißt jetzt, in welche Richtung das gestalterisch geht. Ist das denn auch eingetreten? Also bist du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, okay, du hast jetzt eine gewisse Sicherheit?
Ja, es war ein bisschen schwierig. Ich habe natürlich angefangen und dachte so, cool, kannst du mal nebenher auf der Couch machen, easy peasy. Ja, das war es nicht. Dann war ich nur frustriert und dachte mir so, shit, jetzt hast du noch nicht mal einen schönen Abend entspannt, jetzt hast du nebenher rumgebrasselt und hast dann auch noch irgendwie was produziert, was für die Tonne ist. Aber auch diese Bilder für die Tonne, die dürfen sein, die sind Teil vom Prozess und das muss man sich erlauben. Und dann habe ich am zweiten Tag schön mich konzentriert, mir Musik angemacht, mir einen Kaffee gemacht und gezeichnet und gesagt, so, jetzt bin ich dran, weil ich habe es dem Nico versprochen.
Mega gut.
Und mir selber.
Genau so muss das sein. Das heißt, du hast auch, aber auch den Prozess genossen. Es war jetzt nicht einfach nur ein lästiger Termin, den du da abarbeiten musstest.
Am Anfang. Mein Gott.
Ich habe mir auch am Anfang gedacht, oh Gott, hätte ich mich jetzt nicht committed, hätte ich das Projekt auf jeden Fall nochmal 2 Wochen geschoben. Ne, man weiß, krass, okay, am Freitag spreche ich mit der Caro wieder. Bis dahin muss das fertig sein.
Machst du es lieber direkt.
Ja, dann macht man es direkt. Das ist ja auch der Witz bei so vielen Dingen, finde ich. Du musst halt einfach anfangen. Eigentlich prokrastiniert man die Angst vorm Anfang. Aber sobald man einmal drin ist, ist es so.
Und das fand ich jetzt auch eine spannende Beobachtung, das, was ich gerade auch geschildert habe, dass bei mir oft das Problem ist, dass ich so ein riesen Projekt vor Augen habe und man das nicht unterteilt. Und dass ich dann denke, es muss auf jeden Fall heute fertig werden und am besten noch irgendwie richtig promoted direkt und verkauft und keine Ahnung, ja. Alles an einem Tag am besten. Hm. Und ja, und dir zu sagen, wenn du mich fragst, was ist denn bis nächste Woche machbar? Und zerteilt es für sich schon mal ganz realistisch. Und das macht auch wirklich Motivation.
Ja, bleib doch mal bei dem Thema. Was ist denn jetzt der nächste Schritt bis nächste Woche? Was hast du dir vorgenommen?
Ich würde gerne die Kolorierung anfangen. Und ich frage mich jetzt gerade, ob es mehr Sinn macht, mir noch ein Tutorial dafür zu geben oder einfach mal loszulegen. Vielleicht muss das eher so im Hintergrund laufen und ich fange einfach mal an mit der Kolorierung. Ich gebe den Ball ab. Wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du bis nächste Woche vor?
Also bei mir ist der nächste Schritt eigentlich ganz logisch. Ich muss jetzt Material kaufen. Ich habe das so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich muss einmal noch diese aktuelle Zeichnung finalisieren. Das ist etwa 1 Stunde Aufwand, die ich da noch reinstecken muss. Mhm. Morgen ist Samstag. Wir nehmen ja an einem Freitag auf. Das heißt, ich werde versuchen, morgen in den Baumarkt zu fahren und die Materialien zu besorgen. Ja, damit ist das dann, das reicht noch nicht bis nächste Woche.
Doch, das reicht. Ich muss dich jetzt auch mal hier ein bisschen dämpfen. Das ist doch schon ein Riesenschritt, wenn du das Material da hättest.
Aber dann liegt es ja eine Woche rum. Ich würde wahrscheinlich, wenn das Material da ist, ich würde es einmal in alle Maße sägen.
Okay.
Dass ich dann quasi für die Woche drauf dann das Commitment setzen kann, die Dinge zu montieren. Und dann bin ich schon mal.
Wie viele Teile sind denn das?
Wir reden von Brettern, wir reden von Scharnieren. Es muss aber ja auch, es ist ja ein Sattelschrank, das heißt, der soll darin ja einen Sattel halten. Da drin müssen Regalböden rein. Diese Halterung für den Sattel ist auch ziemlich speziell. Also da habe ich mir überlegt, dass ich das irgendwie aus Metall schweiße. Ich muss mal schauen. Krass. Also das ist so eine Idee.
Das klingt ziemlich viel. Damit du da nicht so frustriert wirst, wie wäre es, wenn du, weil das passiert mir oft, das ist dieses Typische, was ich eben gesagt habe, ich will direkt an einem Tag alles schaffen und dann macht man es nicht, weil es einen überfordert. Kannst du das noch ein bisschen runterbrechen?
Das eigentliche Sägen dann im Keller ist nur eine Fleißarbeit. Das sind vielleicht 2-3 Stunden Arbeit. Und das ist eigentlich genau das, was ich jetzt brauche. Ja, okay. Also weg vom Rechner, runter in den Keller, abends nach Feierabend einfach mal Kopf abschalten, Musik hören und einfach nur mal handwerken. Ich glaube, das ist genau das, was ich gerade brauche. Also von daher ist das gar nicht so unüberschaubar. Also da habe ich Bock drauf. Da freue ich mich auch drauf. So, Caro, ich freue mich da drauf. Du brauchst es gar nicht runterschrauben hier.
Du schaffst das nicht, mein Quatsch. Nein, aber wir verstehen uns hier ja auch als Supportgruppe. Und wenn wir da irgendwelche Alarmsignale, so von wegen hier Düsenantrieb und so, ne, sehen, dann finde ich das voll wichtig und gut, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern. Alarm, Alarm, das klingt nach sehr viel. Vielleicht ist es nicht sehr gut für unseren Perfektionismus. Aber wenn du mir
absolut,
das so verkaufst.
Nein, du hast vollkommen recht.
So kann ich das auf jeden Fall annehmen und dich damit in die Woche verabschieden. Ach, schön.
Mega.
Also ich hoffe, dass wir hiermit den Leuten auch ein bisschen zeigen konnten, dass das echt was bringt, sich zu committen und dass man so ein bisschen anhand unserer Probleme, dass wir wirklich strugglen mit diesem gesunden Umgang mit Projekten und mit Zielsetzungen, dass wir da zeigen konnten, okay, es ist auch machbar, indem wir uns gegenseitig ein paar Ideen an die Hand geben und dass wir uns wirklich ein bisschen wieder abholen. Bleibt gesund und bleibt bei eurem Körper, hört auf Körpersignale, schlaft viel, seid nett zu euch und dann könnt ihr auch eure Herzensprojekte erreichen.
Wow, wunder das jetzt. Das ist ja schon, das ist ja, ich war gerade so ein bisschen
war das jetzt gut,
paralysiert, ja? Von deinem phänomenal guten Schlusswort. Also da ist, ach, ja, da ist ja nur noch mich. Schwer was hinzuzufügen. Also wir hatten heute schwere Themen, wenn man so will. Oder ein großes, schweres Thema.
Oh ja.
Aber wie du schon sagst, wir haben beide unsere Erfahrungen damit und ich glaube, wir sind da schon sehr sensibel im Umgang mit uns selbst. Und
ja.
Wie man merkt, passt du auch auf mich auf, ich passe auf dich auf. Und
ja. Das
spannend.
Ist schön.
Ja.
Und ich finde, das irgendwie schreit das nach einer zweiten Burnout-Episode, aber vielleicht sind wir beim nächsten Mal ein bisschen leichter wieder unterwegs.
Wäre ja auch mal schön, wenn wir dann mal einen Experten oder Expertin dabei hätten, die uns wirklich mal erzählen kann, warum man als Psychologin so ungern von Burnout redet. Das würde mich tatsächlich interessieren.
Oh ja, da habe ich auch schon ein paar Leute im Kopf.
Perfekt. Die laden uns ein und die werden dann hier an den Pranger gestellt. Alles klar, Caro.
Nico, es war eine Freude.
Es war mir auf jeden Fall auch eine Freude. Es war eine tolle Sendung. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir eine tolle Woche und pass auf dich auf.
Ich wünsche dir auch eine super gute Woche. Guck einfach, wie weit es alles Spaß macht, beziehungsweise, ja, weißt du, dass man das Wort Spaß immer so negativ betrachtet?
Ja.
Es darf Spaß machen.
Ja.
Arbeit darf Spaß machen.
Arbeit muss Spaß machen.
Ja.
Es ist ganz ehrlich, es ist so ein großer Teil unseres Lebens.
Ja.
Es kann nicht sein, dass das keinen Spaß macht.
Wir müssen, um gesund zu bleiben, müssen wir Spaß dabei haben.
Ja.
Zwar natürlich nicht in jeder Minute und in jedem Tag, aber wir müssen Spaß im Leben finden. So.
Ja, absolut. Top.
Also ich würde sagen, wir machen ganz klar hier die Verabschiedung mit, ich wünsche dir viel Spaß, bleib gesund und wir hören uns am Freitag.
Jo, pass auf dich auf. Ne? Bis dann. Ciao.
Das war unsere zweite Episode von Commit Mich, der Projekt-Podcast. Und wir sind super happy, dass ihr dabei wart. Seid auch nächsten Montag wieder dabei. Dann haben wir tatsächlich schon unsere dritte Folge. Unfassbar. Wir werden auch weiter spannende Themen für euch bereithalten. Erst einmal alles Liebe und eine produktiv gesunde Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.